Mein Papst ist weg. Herzlich willkommen zum Tagebuch eines evangelischen Pfarrers von einem Pfarrer Hans Spiegel aus Mistelbach und Lander Theier. Mein Papst ist weg. So hat eine ganz, ganz, ganz liebe Freundin, ganz eine tolle, gescheite, liebe und sehr, sehr fromme Dame begonnen, ein Telefongespräch, gestern mit mir. Sehr ungewöhnlich. Normalerweise sagt sie ihm ihren Namen, wie geht's dir und so weiter und so fort. Und da ist es einfach nur gewesen, mein Papst ist weg. Wir haben dann sehr, sehr lange miteinander telefoniert und der Inhalt war eine wirklich ganz große seelische Verletztheit. Mein Papst ist weg und sie reden alle nur herabwürdigend, fehlersuchend, blöd, witzelnd über diesen Mann. Der ist aber mein Papst. Und das ist jetzt das Entscheidende. Natürlich ärgere ich mich jetzt auch schon die ganze Zeit über die vollkommene, absolute Würdelosigkeit der Berichterstattung. Es gibt eine einzige Ausnahme, das ist auf Spiegel Online. Da ist wirklich einer hat was geschrieben, der sich auch auskennt halbwegs und der wirklich den richtigen Ton getroffen hat. Es ist ein einfach nur noch erschütterndes Zeichen unserer Zeit, dass jemand zurücktritt und nicht das passiert, was zu passieren hat, dass man einfach zunächst einmal seine Verdienste würdigt. Und dann von mir aus drei Tage später kann man sagen, ja, aber das und das war vielleicht nicht so gut und das wird der Nächste können müssen. Was hier abläuft, ist wirklich widerlich. Auf der einen Seite ist es ja noch okay, wenn völlige Atheisten oder Antiklerikale und so weiter und so fort sie irgendwie über einen Priester, Wurscht, Bischof, Superintendenten, Papst lustig machen. Das dürfen die sozusagen, weil sie keine Ahnung haben. Ganz schwierig ist eine andere Sache, wenn jene, die eigentlich eh in Kirchen drinnen sind, sich jetzt versuchen zu positionieren, da und dorthin. Das Ganze hat ja heute dann auch wirklich schon peinlichste Ausmaße angenommen, wo einige Zwerge des Gehirns, der Seele und vor allen Dingen der kirchlichen Stellung wüsteste Spekulationen sich ergangen haben über, warum er zurückgetreten ist, ist jetzt nicht um körperliche Erkrankungen gegangen. Das wird sich jeder vielleicht auch einmal denken und sagen, na gut, der Mann ist 85, der hat vielleicht irgendwie von einem Arzt eine Diagnose in irgendeine Richtung kriegt. Ich bin nicht sicher, ich glaube, die Deutsche Bildzeitung hat gleich schon von Alzheimer geschrieben. Irgendein deutsches Schmierplattel war das auf jeden Fall. Hier werden also ganz wilde Geschichten vermutet von einem Putsch in der Kurie, um zu erklären, was die Kurie ist. Die Kurie ist sozusagen die Regierung der römisch-katholischen Kirche. Die ist ja groß und da muss also Schreibämter geben und Rechtsanwälte und Gerichte und ein Innenministerium, Außenministerium, ein Bildungsministerium und so weiter und so fort. Und Kurie ist einfach, heißt eigentlich Rathaus, ist also die Versammlung sozusagen der Magistratsbeamten. Gut wienerisch ausgedrückt. Und das ist die Kurie. Und also die Kurie hätte geputscht und den zum Rücktritt gezwungen. Dann hatten wir also irgendwie als so durch, was weiß ich, irgendwelche Dokumente so schwer belastet, die jetzt erst herauskommen werden. Und Blödsinn hoch sechs. Es ist ein großartiger Theologe. Josef Ratzinger ist ein großartiger Theologe. Und er hat sein Pontifikat ganz, ganz klar als Theologe geführt. Wir Evangelischen können nur heilfroh darüber sein, dass nicht wieder jemand, seien Sie mir nicht böse, also ich bitte herzlichst römisch-katholische Zuhörer jetzt um Verzeihung, alle Johannes Paul II., der halt so dieses auch sehr, sehr emotionale, bissl a Showman, der Johannes Paul II., Karl Wojtyla, der war einfach, und das ist er immer geblieben, ist ein Jugendpfarrer. Gut, mit der Gitarre. Und der hat das aushängen lassen, und das ist auch gut. Okay? Nur das bringt uns als Evangelische nichts. Da haben wir uns nicht einzumischen. Sehr viel hilfreicher ist es natürlich, wenn man einen ganz, ganz guten, klaren Theologen vor sich hat, der ganz einfach sagt, was Sache ist, und der sagt das dann und das passt dann und das ist Meinung römisch-katholischer Kirche. Dann hast du ein klar konturiertes Gegenüber und dann kann man miteinander reden. Wenn das alles nur so, wie es teilweise unter Johannes Paul II. War, nicht so, so großartige Gästen sind, und man weiß aber nie, wo es hassen diese Gästen jetzt, tut man sich halt sehr viel schwerer. Benedikt, sprich Josef Ratzinger, hat ganz klar einen Gegensatz gelebt zu Johannes Paul II., hat die Grundpositionen römisch-katholischer Kirche wiederholt und hat sie, und das ist sehr, sehr spannend, auch in der Zeit neu auf den Punkt gebracht. Ich darf noch einmal daran erinnern, dass er eine ganz großartige Geschichte gemacht hat, das ist die Neufassung, Neuverständnis der Beichte und Buße in der römisch-katholischen Kirche, ganz hoch betroffen im Umfeld der Missbrauchsgeschichten. Er hat hier eine Sache gemacht, die sicherlich ja auf immer in den Lehrbüchern der Theologie drinnen bleiben wird. Völlig neuer Ansatz. Er hat die Beichte, die Vergebung zum ersten Mal nicht nur vom Beichtenden hergesehen, sondern zum ersten Mal den Aspekt hineingebracht des Opfers einer Sünde. Ein ganz großer theologischer Versuch, ganz ein großer, wo wir alle noch sehr, sehr viel drüber nachdenken müssen. Also die wirklich Großen drüber nachdenken müssen. Das heißt, stellt eine Anfrage an die Sündenvergebungspraxis aller christlichen Kirchen da. Soweit mir die Dokumente zugänglich waren, in wirklich genialster Weise angegangen. Wirklich genial. Und das ist eine Geschichte, die wird bleiben. Also ganz viele Päpste werden halt Fußnoten der Kirchengeschichte bleiben. Bei Ratzinger wird das ganz dicke Bücher geben. Also diese Enzyklika zum Thema der Sündenvergebung und Buße ist unübersehbar, absolut unübersehbar, bitte. In jedem Lehrbuch der Fundamentaltheologie, das ist eine unfassbare Leistung. Er muss nicht alles können. Er muss nicht irgendwie ein Showman sein. Er muss nicht der unfassbar tolle überdrüber alles Manager sein. Das muss er nicht sein, meine Lieben. Das muss er ganz sicher nicht sein. Jeder Mensch hat seine Grenzen, hat seine Aufgaben, und Ratzinger hat in perfekter Art und Weise römisch-katholische Kirche daran erinnert, was sie eigentlich ist. Dass man ihn blöd deswegen angeht, ist eine Zumutung. Wir haben Religionsfreiheit und auch der Papst darf römisch-katholisch sein. Natürlich bin ich persönlich theologisch in vielerlei grundsätzlichsten Punkten einer anderen Art, aber ich bin heute evangelisch, aber ich bin sehr, sehr froh über diesen Papst gewesen, der auch mit großer sprachlicher Genauigkeit, auch großen Einfühlungsvermögen schlussendlich in die Zeit hinein die römisch-katholischen Positionen klar gemacht hat. Furchtbar leid getan hat er mir an einem Punkt, das waren eben die Missbrauchsfälle. Ratzinger als ein hoch und höchst integrer Mann, für den muss das einfach das Grauenvollste überhaupt sein, wenn ich mir vorstelle, ich bin jetzt da Gemeindepfarrer und muss mitkriegen, ein Religionslehrer vergeht sich an Kindern und glaubt dann, dass das nur irgendwie christlich wäre oder dass die Kinder die Bösen sind oder was weiß ich, was für ein Wahnsinn. Also das wäre so furchtbar, das ist für jeden Chef so furchtbar in der Kirche drinnen. Und Ratzinger hat sicherlich darunter furchtbar gelitten. Er hat grauenvollst darunter gelitten, dass er allen Ernstes sämtliche irische Bischöfe nach Rom kommandieren musste. Ich meine, der schreibt was, er ist schließlich der Papst, okay, gibt Richtlinien vor. Und die irischen Bischöfe sagen, rutsch mal Buglowe, wir schützen unsere Kindesmissbraucher einfach weiter. Das ist nicht lustig. Also das ist wirklich nicht lustig, wenn du die herpfeifen musst, um sie zu vergattern, wenn eine eindeutige theologische Aussage, das ist jetzt keine kirchenrechtliche Aussage gewesen, eine eindeutige theologische Aussage, die einfach stimmt, von einer ganzen Landeskirche, also den Verantwortlichen einer ganzen Landeskirche ignoriert wird. Also das muss man sich auch nicht antun. Das muss man sich auch nicht mit 85 antun, das muss man sich auch nicht mit 80 antun. Das ist zu viel. Da hat er mir irrsinnig leid getan, weil das ist einfach scheiße. Wenn ich römisch-katholischer Bischof bin und es kommt so eine eindeutige Erklärung daher, dann habe ich mich danach zu richten. Und nicht weiter rumzutun und Kinderficker zu schützen. Das ist unfassbar. Aber was anderes. Was hat denn meine liebe Freundin da gemeint mit dem Satz, mein Papst ist weg? Was sie natürlich auf den Punkt bringt in diesem Satz, ist ganz was anderes. Es geht um das römisch-katholische Verständnis der Stellvertretung. Es wird da dauernd herumgeplaudert, dass der Papst wäre, also der Stellvertreter Gottes auf Erden. Das ist ein Blödsinn, steht also nirgends, sondern das ist das Amt der Schlüssel. Das Amt der Schlüssel, das sehen Sie auch am päpstlichen Wappen drauf, du Zahn die Schlüssel, das sind die Schlüssel zum Himmelreich, zu lösen und zu binden. Das ist eben in der römisch-katholischen Tradition, wird das ganz stark auf den Papst konzentriert, wobei aber natürlich klar ist, dass das zentrale Amt ist, das Jesus Christus seiner Kirche gegeben hat, den Menschen den Himmel aufzuschließen, zu vergeben, Heil zu verkündigen, reales Heil in der Welt zu wirken und auch das Heil zu wirken für die Menschen, dass also in der Auferstehung in den Himmel kommen. Das ist das Amt der Kirche, das Amt der Schlüssel. Römisch-katholisch wird es ganz stark auf den Papst konzentriert, aber ist völlig klar, natürlich hat das jeder Geistliche, jeder, der eine Beichte hören darf, der Vergebung zusprechen darf, der hat dieses Amt der Schlüssel, weil er auch zusperren kann, weil er nicht verpflichtet ist, frei zu sprechen. Er ist es nicht. Das möchte ich betonen. Auch ich bin nicht verpflichtet, jede Sünde die Vergebung zuzusprechen, wenn das ein komplett Arschloch ist und der sagt, gut, ich gehe jetzt heim und prügel meine Kinder weiter. Ich komme aber jeden Tag zu Ihnen, Sie müssen mir jedes Mal vergeben, damit ich, falls ich dazwischen stirb, in den Himmel komme, dann haue ich den einfach aus und sage, na, du kommst in die Hölle und der Ruhe ist. Also das ist das Amt der Schlüssel, ganz einfach und klar. Das heißt, es geht ja nicht um die Stellvertretung Gottes, also gemeint ist damit des Heilswillens Gottes in der Welt, sondern, und das ist das Spezielle des Römisch-Katholischen, dass der Priester, der Klerus, hat eine stellvertretende Funktion des Menschen vor Gott. Das Besondere, soweit ich das ein bisschen jetzt verstanden habe, im Verhältnis eines römisch-katholischen Gläubigen zu seinem Pfarrer, Bischof, aber besonders Papst, ist es, in Erkenntnis der eigenen Fehlerhaftigkeit hat man eine andere Person, die stellvertretend für einen glaubt, die stellvertretend für einen gut ist. Das ist in Wirklichkeit der Hintergrund zum Beispiel des Zölibats, zum Beispiel des Armutsgelübdes, zum Beispiel des Gehorsamsgelübdes römisch-katholischer Geistlicher, die in besonderer Weise das leben sollen, was der normale Mensch unter Anführungszeichen im Alltag nicht kann. Also in Wirklichkeit einer dieser zentralen Begriffe, wo römisch-katholisch und evangelisch auseinandergeht, weil für die evangelischen Christus selbst jener ist, der den Menschen vor Gott vertritt. Christus ist es, der mich vor Gott vertritt. Deswegen wahrer Mensch und wahrer Gott, sein wahres Menschsein ist auch Hans Spiegel und ist Rosemarie D. aus Schwaben und ist Diana S. aus München. Klar? Okay, das ist jetzt der evangelische Ansatz. Deswegen haben unsere Geistlichen nicht diese Stellvertretungsfunktion. Aber es ist vollkommen legitim, dass Menschen auch sagen, sie brauchen innerweltlich-menschliche Stellvertreter. Und da ist der Papst die Identifikationsfigur, obwohl er, das ist auch römisch-katholisch völlig klar, nur repräsentiert die Gesamtheit der Kirche, die Kirche vertritt den Menschen vor Gott, ist es ein Schock. Jener, der mich vertritt, ist plötzlich weg. Und jetzt muss gesagt werden, es ist einfach nicht jener, das ist ein Amt. Das ist auch ganz, ganz klar römisch-katholisch definiert als ein Amt, das von Mensch zu Mensch weitergegeben wird. Okay, meine Lieben? Das heißt, wenn Sie jetzt leiden, wenn Sie sagen, mein Papst ist weg, gibt es eine Antwort. der nächste Papst ist auch dein Papst. Das ist etwas ganz Schönes, etwas ganz Wesentliches, weil hier geht es dann um etwas Ewiges. Stellvertretung ist im Christusgeschehen drinnen und bleibt auf ewig bis zu dem Punkt, wo er zurückkehrt. Wurscht, ob das jetzt evangelisch ist, auf Christus selbst bezogen, ob es römisch-katholisch ist, als eine Personifikation, als in Wirklichkeit ein Icon, eine Ikone, eine Abbildung im Geistlichen, natürlich orthodox. Warum sind die so golden angezogen? Warum sollen die auch schön sein? Warum sind, ja, die orthodoxen Priester achten sehr, sehr gerne, gerade die Griechischen, auf ihre Schönheit, gepflegt zu sein. Christusförmig. Sie vertreten Christus vor der Gemeinde, aber sie vertreten auch den Menschen vor Christus. Es ist ein Amt. Und die Stellvertretung wird immer da sein. Schlussendlich, vielleicht, wenn es sie tröstet, ist auch der Papst nur das Sinnbild aller Stellvertretung, das Sinnbild. Es wird einen neuen geben, auch wieder mit diesem weißen Gewand, das ganz, ganz wesentlich ist, als das Zeichen des Reinseins, des reinen Menschen. Wenn Sie römisch-katholisch sind, seien Sie getröstet. Es kommt der Nächste, und der wird genau dieses Amt wieder haben. Wenn Sie römisch-katholisch sind, wenn Sie evangelisch sind, wenn Sie ein sensibler Mensch sind, tun Sie sich einfach nichts an über das ganze blöde Gerede, Spekuliere und sonst was. Das ist nicht einmal eine Frage im Moment dessen, was jetzt geschehen ist. Das Tolle dran ist was anderes. Jetzt wird sichtbar, wie unmenschlich unsere Zeit ist. Benedikt wird es wurscht sein. Okay, der war's, wer er ist und lebt mit Menschen, die wissen, wer er ist, den erreicht das nicht. Der hat da sehr Ruhe. Der hat auch genug Gatekeeping, dass dieser Blödsinn bis zu ihm gar nicht vordringt. Wir müssen uns aber was anderes überlegen. Ob wir nicht wieder in unsere Gesellschaft einen Punkt des Würdigenden hineinbringen. Okay? Das ist ganz wichtig. Weil wir an dem Ganzen, was jetzt in Medien abgeht, eines sehen. Wir sind eine Gesellschaft geworden, die vollkommen, absolut, total, komplett unfähig ist, als erstes einmal das Gute zu sehen und zu würdigen und erst danach einmal zu sagen, naja, dieses und jenes. Es wird nur noch gesucht, gekratzt, gebohrt. Wo kann man etwas Negatives sagen? Und das, meine Lieben, heißt eins. Offenkundig spielen wir damit, weil wenn wir nicht mitspielen würden, dann wäre es ja so nicht. Euch allen einen wunderschönen, gesegneten Abend.